Am Anfang hieß es, Corona wäre der große Gleichmacher. Ein Virus macht keinen Unterschied zwischen verschiedenen Menschen, egal wo sie herkommen, wie sie sind. Mittlerweile wissen wir, so ganz stimmt das nicht, sondern es ist sehr wohl sehr unterschiedlich, wie Menschen durch diese Krise durchkommen. Die letzte Woche, da haben wir diese erschütternden Nachrichten aus der Fleischfabrik in Gütersloh gehört. Und das war ja nicht so, dass davor alles komplett alles gut war, sondern es waren davor schon miese Umstände, ein krankes System, und die Krise kam, hat es verstärkt und an die Öffentlichkeit gebracht. Vor ein paar Wochen in der Predigt ging es darum, dass die Krise wie so ein Verstärker ist, die Dinge, die eh schon da sind, verstärkt und nach vorne bringt. Aber nicht nur die guten Dinge, wie zum Beispiel Solidarität, sondern eben auch solche Missstände, wie zum Beispiel in dieser Fleischfabrik. Oder ein anderes Beispiel, eine christliche Organisation, die sich um Menschenrechte und Gerechtigkeit einsetzt in der Welt. Sie haben gesagt, dass gerade jetzt viele Kinder wieder arbeiten müssen, Kinderarbeit und Ausbeutung von Kindern extrem zunimmt. Dinge, die waren schon da und jetzt werden sie verstärkt durch diese Krise. Zusätzlich kommt, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von solchen Dingen gerade weggeht auf andere Dinge. Das ist etwas, was wir ganz allgemein entdecken können, diese verstärkende Wirkung auch der Dinge, die nicht gut sind in dieser Welt. Arme Länder kommen schlechter durch die Krise als die reichen Länder. Reiche Länder haben eine tolle medizinische Infrastruktur, haben eine Versorgung, die unter nichts leidet, können Kredite aufnehmen, so viel sie wollen. Arme Länder können das nicht. Und im Kleinen erleben wir das ja auch in unserem Umfeld, vielleicht auch sogar persönlich. Die Menschen, die es vor der Krise eh schon schwer haben, zum Beispiel Alleinerziehende, Menschen, die wenig Gehalt hatten, Menschen, die einsam davor schon waren und nur wenig Kontakt haben, die trifft es umso härter als die, denen es davor ganz gut ging. Als dies mit diesem Corona so angefangen hat, da sind wir immer wieder Menschen im christlichen Kontext begegnet, die gefragt haben, ja, was will uns denn Gott durch die Krise sagen? Will uns Gott was durch die Krise sagen? Und dann gab es ganz unterschiedliche Meinungen. Die einen haben gesagt, ja, es ist ganz klipp und klar, was Gott da sagen möchte. Und haben sich dann irgendwo verortet und gesagt, das ist genau zwischen der 6. und 7. Trompete in der Offenbarung oder was auch immer. Die wussten das ganz genau. Und andere haben gesagt, Moment mal, so genau können wir das vielleicht gar nicht sagen. Vielleicht, ja, vielleicht nein. Wieder andere haben gesagt, nee, ich glaube nicht, dass Gott uns dadurch was sagen möchte, sondern das ist einfach, was zum Teil dieser Welt gehört, dass es solche Dinge passieren. Und wieder haben gesagt, andere haben gesagt, es ist mir eigentlich egal, Hauptsache wir kommen irgendwie da durch. Und diese Frage hat viel Diskussion, viel Unverständnis ausgelöst, bis zum Streit. Man kann sich herrlich entzweien über solche Fragen und man kann sich herrlich um sich selbst drehen, wenn man überlegt, was da die richtige Antwort ist. Zeigt Gott uns etwas durch die Krise? Ich glaube ja. Aber ich möchte damit nicht sagen, dass es heißt, automatisch, Gott hat die Krise geschickt oder Gott hat diese Krise gewollt, damit er uns etwas zeigen kann. Das nicht. Aber egal woher und warum es diese Krise gibt, wenn wir mit Gottes Augen da drauf schauen, dann werden wir sehen, dass dort Dinge zum Vorschein kommen, die Gott nicht gewollt hat, die gegen den Willen Gottes sind, die seiner Vorstellung von dieser Welt entgegengesetzt sind. Und diese Krise kann und will so ein Wachmacher sein. Und vielleicht können wir es als so ein Wachrütteln Gottes auch verstehen, wenn wir solche Dinge sehen, wie die Beispiele, die ich am Anfang aufgezählt habe. In der Bibel, da nutzt Gott immer wieder Dinge, um die Menschen wachzurütteln für die Missstände, die in der Welt herrschen. Und ganz oft tut er das durch Menschen, die im Auftrag Gottes Wahrheit aussprechen in eine bestimmte Situation hinein. Die Propheten. Einer dieser Propheten heißt Micha. Micha, ein Prophet im Alten Testament, der ein eigenes Buch bekommen hat und der in einer Zeit lebt, in der es drunter und drüber ging. Und Micha beobachtet so die Situation, die gesellschaftlichen Lagen, und er fängt an, von Gott beauftragt, dort Gottes Worte hineinzusprechen, Wahrheit hineinzusprechen. Und nicht nur dort, wo etwas im religiösen Bereich außer Rand und Band ist, sondern er spricht auch Gottes Wahrheit hinein in die sozialen Konflikte, dort, wo mitmenschliches Miteinander zerstört ist, in soziale Ungerechtigkeit hinein und sogar ins Politische hinein, wo die Führer von Israel versagt haben. Und Micha sagt, so ist das nicht dem Willen Gottes entsprechend, wie ihr dieses Volk anwaltet. Also eine politische, eine soziale und eine geistliche Schieflage hier in Israel. Und Micha spricht immer wieder Gottes Wahrheit hinein. Und wenn man das Buch liest, merkt man, dass er immer wieder sehr scharf auch Gerichtsworte an das Volk richtet, wo Gott durch Micha deutlich macht: Ich werde mir das nicht mehr lange anschauen, wie ihr meine Welt und meine Menschen zugrunde richtet. Ich werde mir das nicht mehr lange gefallen lassen können. Und gleichzeitig neben diesen Gerichtsworten auch immer wieder Heilszusagen, wo Gott sagt: Aber am Ende wird nicht das Gericht stehen, sondern wird meine Geschichte weitergehen mit diesem Volk Israel und mit den Menschen. Und ganz am Ende mündet dieses Buch Micha in so einen großen Schlussakkord. Ganz bekannte Worte, Micha 7, Abvers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht an Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetat bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Ganz am Ende richtet Micha seinen Blick auf Gott und bekommt von Gott her die Perspektive auf all das, was er davor beschrieben hat. Ich glaube, dass wir uns heute in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren christlichen Kreisen oft schwer tun mit dem Thema Sünde. Diese Krise, die wir gerade erleben, in der wir gerade mittendrin stecken, ich glaube, dass sie uns neu vor Augen führt, was Sünde alles beinhaltet. Diese destruktive, diese lebenszerstörende Macht, die Einzug gehalten hat in unsere Welt. Und wir finden uns mittendrin wieder. Mittendrin. Und mein Leben hat damit zu tun. Ich finde es interessant, dass Micha hier am Ende seines Buches, wie gesagt, es ging um alle Missstände, soziale, politische und auch im religiösen Bereich. Am Ende spitzt er alles auf das Thema Sünde zu. Und er sagt, hier liegt das grundlegende Problem. Ihr habt Gott aus den Augen verloren. Und zwar nicht nur in eurer Beziehung zu Gott, nicht nur, wenn ihr in den Tempel geht, sondern diese Beziehung, die ihr aus den Augen verloren habt, wirkt sich auf alles. Auf euer soziales Miteinander, auf die Politik, die ihr macht. Sünde zeigt sich nicht nur in meinem persönlichen moralischen Fehlverhalten. Zeigt sich nicht nur dann, wenn ich irgendwie nicht freundlich zum Nachbarn bin. Ist nicht nur begrenzt auf Sexualethik. Ich glaube, in unseren Kreisen beschränken wir Sünde oft auf so ein moralisches Thema. Sünde ist viel, viel mehr. Es zeigt sich im Miteinander, in sozialer Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, in politischen Verhältnissen. Micha weist uns darauf hin, dass es viel größeren Horizont hat, dieses Thema. Die Dinge, die ich am Anfang genannt habe, diese Missstände in Gütersloh, weltweit, es sind Folgen der Sünde. Dort wird Sünde sichtbar, dass Menschen den Schöpfer, den Geber aller Dinge aus den Augen verloren haben. Und ich finde es interessant, dass Micha in unserem Text hier immer von der Mehrzahl spricht. Er sagt, ihre Sünde, unsere Missetat. Sünde ist nicht nur was für die oder für die paar Leute, auf die man so schön mit dem Finger zeigt. Klar, manchmal hat jemand mehr und manchmal hat jemand weniger Schuld, ohne Frage. Aber gleichzeitig macht Micha auch deutlich, es geht immer um alle Gemeinschaft von Menschen. Micha sagt, es geht um euch als Volk Israel. Ihr lebt in dieser Sünde. Nicht nur die politischen Verantwortlichen. Klar haben die mehr Verantwortung, aber euch alle anderen betrifft es auch. Und so richtet Gott durch dieses Buch Micha auch die Frage in unsere Zeit hinein und sagt, es betrifft nur nicht die und den, sondern es betrifft uns alle. Wir alle stecken mittendrin. Und wir machen uns schuldig in unserem System, was ja heute vernetzter ist denn je. Klar, macht es Unterschiede, wie wir uns verhalten. Aber gleichzeitig kommen wir da nicht raus und stecken mittendrin in diesem Prozess, in diesem System und können nicht mehr ausbrechen. Die Frage ist, was machen wir? Und wenn wir Menschen beobachten, dann entdecken wir ganz verschiedene Umgangsweisen mit diesem Thema. Die einen sagen, ich blende das aus. Und ich sage, was habe ich damit zu tun? Mir ist es eigentlich egal. Hauptsache, ich kriege mein Ding durch. Und dann der Rest muss sich halt um sich selbst kümmern. Das ist schön, wenn es jemandem so gut geht. Problem, es funktioniert nicht. Sobald es mir schlecht geht, kann ich nicht mehr mit dieser Strategie unterwegs sein. Und das Problem an sich, das ist es natürlich sagen, ich ziehe mich zurück, ich kann es nicht mehr aushalten, ich muss mich irgendwie einigeln und versuche alles um mich herum abzuschalten. Auch hier die Frage, wird das diesem Thema gerecht? Wieder andere sagen, na wenn wir nur genug tun, dann werden wir es schon schaffen, dann können wir alles beseitigen, können wir alle Ungleichheiten wegschaffen. Ich glaube, dass wir hier uns überfordern und das Thema Sünde sehr unterschätzen. Mir geht es oft so, dass ich irgendwo resigniert bin und merke, dass so eine Übermacht von Dingen und ich bin nur ein ganz kleines Rädchen. Vielleicht kann ich in meinem Bereich manche Dinge ändern, aber dieses Große und Ganze habe ich überhaupt keine Chance, auch nur irgendetwas zu verändern. Michael endet in seinem Buch nicht mit einem Appell. Er sagt nicht, so Leute, und jetzt habe ich euch gesagt, wie es richtig geht, und jetzt auf, jetzt macht mal. Und Michael endet auch nicht am Ende mit Resignation, dass er sagt, na Gott, sagt euch jetzt, na gut, macht es halt alleine, ich habe einfach keinen Bock mehr. Immer versuche ich es wieder und wieder, es funktioniert nicht, und irgendwann sagt Gott, macht euren Mist alleine, ich möchte nicht mehr. Sondern Michael, er sagt ganz am Ende, er wird sich wieder uns erbarmen, unsere Missetat bezwingen, ja, du wirst alle Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Er wird die Missetat bezwingen. Gott wird sich darum kümmern. Ich werde damit nicht klarkommen. Das haben die Menschen da wahrscheinlich und das werden wir heute auch nicht. Wenn wir damit klarkommen würden, müsste Gott nicht eingreifen. Wenn es wir selber schaffen könnten, dann hätte Jesus gar nicht in die Welt hineinkommen können. Wenn wir mit dem Thema Sünde zurechtkommen hätten können. Wenn wir merken, dieses Thema, und nochmal, dieser ganzen Bandbreite, es überfordert mich, es überrollt mich, es lässt mich hilflos zurück, es lässt mich schier zerbrechen unter dieser Last. Wenn es uns so geht, dann herzlichen Glückwunsch, genau das ist Sünde. Wir können es nicht selber schaffen. Wir bräuchten ein Wunder. In der Kinderstunde, damals vor vielen Jahren, wurde Sünde immer manchmal verglichen mit so einem Sack, wo gesagt wurde, ja, jeder Mensch trägt halt so sein Päckchen mit sich rum, das ist Sünde. Und nochmal, das geht hier nicht nur um meine persönlichen Dinge, die ich falsch gemacht habe, weil ich nicht freundlich zum Nachbarn war oder gelogen habe, sondern es ist viel mehr. Es ist diese weltweite Ungerechtigkeit, wo ich mittendrin stecke. Die soziale Ungleichheit, die ich täglich erlebe, wo ich merke, ich stecke da mittendrin und ich habe da mein Päckchen zu tragen. Ich schaffe es nicht, das zu verändern. Und natürlich auch die Dinge, wo ich mich persönlich verschulde. Ich komme damit nicht zurecht. Ich kann es nicht mehr tragen. Für diesen Sack braucht es ein Wunder. Und Micha sagt, Gott wird dieses Wunder tun. 600 Jahre später steht Johannes der Täufer am Jordan und er schaut in die Ferne und sieht, dass dort Jesus kommt. Und er sagt zu den Menschen, die um ihn herumstehen, seht doch, das ist das Lamm Gottes, er nimmt die Schuld dieser Welt weg. Israel hat es damals vom Prophet Micha vorhergesagt bekommen. Jesus sagt mit seinem Wesen, mit seiner Person, ich bin dieses Wunder Gottes. Ich bin der, der dir Freiheit im Leben schenkt. Ich bin der, der den Sack wegnehmen möchte. Wenn du sagst, ich kann es nicht mehr tragen, sagt Jesus, du musst es nicht tragen. Luther hat mal gesagt, beten heißt, den Sack Gott vor die Füße zu werfen. Beten heißt, Gott den Sack vor die Füße zu werfen. Wenn du merkst, da ist so ein Sack auf meinem Rücken, dann möchte ich dir Mut machen, spreche es aus vor Gott. Im Gebet manchmal tut es gut, das vor anderen Leuten auszusprechen, im vertrauten Rahmen. Und sich das von der Seele zu reden, sich zusprechen zu sagen, Gott kümmert sich um deinen Sack. Du darfst es abgeben. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Was passiert, wenn wir diesen Sack abgegeben haben? Zwei Dinge. Das erste, wenn ich meinen Sack vor Gott gebracht habe, bin ich erlöst von der Last, die auf meinen Schultern liegt. Ich muss nicht die Last der Welt tragen. Ich muss nicht die Probleme dieser Welt lösen. Gott hat das getan und er wird es tun. Ich bin erlöst von diesem Druck, alle Probleme der Welt selbst lesen zu müssen. Gott hat es getan. Und wenn ich scheitere, und ich tue es jeden Tag, wenn ich scheitere, lässt es nicht Gottes guten Plan für diese Welt scheitern. Sondern meine Aufgabe ist es, Gott diese Dinge wieder neu hinzumachen und neu anzurufen. Ich bin erlöst von diesem Druck und ich bin erlöst von dem Urteil. Ich glaube, dass viele Menschen bewusst oder unterbewusst von diesem Sack auf ihrem Rücken ihr Urteil und den Wert ihres Lebens definieren. Was bin ich, wenn ich schuldig geworden bin an anderen? Definiert mich diese Schuld? Jesus sagt, du bist erlöst von diesem Urteil. Du bist frei. Du bist mein Gottes Kind. Erlöst von der Last. Und das Zweite, wenn ich diesen Sack dorthin geworfen habe, habe ich meine Hände frei. Ich habe meine Hände frei. Und hier sind wir wieder bei dem Buch Micha. Micha kritisiert an den Menschen damals nicht, dass sie ihren Sack auf dem Rücken gehabt haben, sondern er kritisiert, dass ihnen gar nicht darum gelegen hat, diesen Sack abzuladen und dann möglichst zu versuchen, auch ohne diesen Sack zu nehmen, sondern er kritisiert es, es ist euch egal. Es interessiert euch nicht. Ihr bemüht euch gar nicht darum, ohne diesen Sack zu nehmen. Und er sagt, lebt nicht als Beladene, sondern lebt als Befreite. Was das heißt, beschreibt er in Kapitel 6, Vers 8, der Herr hat euch doch gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines, haltet euch an das Recht, begegnet einander mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Jesus befreit uns nicht nur von etwas, sondern Jesus befreit uns zu etwas. Er befreit uns dazu, Teil seines heiligen Gottesvolks zu sein. Er befreit uns, mit ihm Teil dieses Wunders zu werden. Aus Gottes Sicht sind wir nicht Teil des Problems, sondern sind wir jetzt schon Teil des Wunders, Teil der Lösung. Die Frage ist, leben wir mit dieser Identität? Lebe ich als dieser Heilige? Strebe ich dem nach? Kämpfe ich gegen die Sünde? Ganz bewusst dieser Begriff. Es ist ein Kampf. Es ist nicht leicht. Und zwar jeder nach seiner Handgröße. Jeder hat unterschiedlich große Hände. Jeder hat unterschiedlich große Kapazitäten, Fähigkeiten. Als einmal ein Gesetzeslehrer zu Jesus kommt und ihn fragt, ja, wie kriege ich denn das ewige Leben, sagt Jesus, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Mehr ist es nicht. Und das ist so tief und so groß. Und dann erzählt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und er endet mit der Frage, wer ist dein Nächster? Wer ist dein Nächster? Wo möchte Gott dich herausrufen? Dich als Befreiten? Mit deiner Handgröße, mit dem, wo du die Hände frei hast, etwas für dieses Wunder zu tun. Wo ist der Teil, den Gott für dich vorbereitet hat? Wenn du sagst, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau, möchte ich dir Mut machen, darüber mal nachzudenken, Gott im Gebet zu fragen und einfach mal mit offenen Augen durch die nächste Woche zu gehen. Ein bisschen zugespitzt gesagt, Glaube, Nachfolge, Gottes Liebe, Nächstenliebe. Hat nicht nur etwas damit zu tun, dass ich meine stille Zeit mache und freundlich zu den Nächsten bin. Das auch. Aber es geht um viel größer. Glaube hat etwas zu tun mit dem Lebensstil, den wir leben, wie wir mit unserer Umwelt und Umfeld umgehen. Und noch viel mehr. Ich möchte schließen mit Worten von Mutter Teresa. Bedarfst du meiner Hände, Herr, damit sie an diesem Tag den Kranken und Armen helfen, die sie brauchen? Herr, ich gebe dir heute meine Hände. Bedarfst du meine Füße, Herr, damit sie an diesem Tag mich zu denen tragen, die einen Freund brauchen? Herr, ich gebe dir heute meine Füße. Bedarfst du meine Stimme, Herr, damit ich an diesem Tag zu allen spreche, die dein Wort der Liebe brauchen? Herr, ich gebe dir heute meine Stimme. Bedarfst du meines Herzens, Herr, damit ich an diesem Tag einen jeden ohne Ausnahme liebe? Herr, dir gebe ich heute mein Herz. Gott ist diese Welt nicht egal. Und deswegen kann sie uns auch nicht egal sein. Und dort, wo wir Gott diesen Sack immer wieder neu hinwerfen dürfen, schenkt er uns freie Hände, um etwas von diesem Heil, was Gott für diese Welt im Sinn hat, durch uns hineinzubringen.